würde sozusagen jetzt der Gruppe das Wort erteilen.
So einfach in der Grenze und ich habe erwähnt.
Also wir hatten kurz nochmal vielleicht zu gestern, wir hatten gestern die Fragen schon gesammelt und wir haben uns da organisatorische Fehler gemacht, dass die Notierung relativ zentral erfolgt ist, nämlich bei mir. Insofern, das bitte so betrachten, dass das jetzt hier praktisch aus der Gruppe alles kommt. Das ist nicht der Autor. Ja. Ich weiß nicht, also wie man auch an der Tafel sieht, wir hatten ja gestern uns erstmal ein bisschen so geguckt nach verschiedenen Themen. Und wir hatten uns dann jetzt hier erstmal als erstes Thema ausgesucht, wo wir ein paar Fragen zu notiert hatten. Das geht wahrscheinlich eher in Ihren Bereich, was eine klimagerechte Stadt überhaupt auszeichnet. Hatten Sie ja vorhin schon angeschnitten. Und diese
ich habe nicht klimagerechte Stadt gesagt. Also
das Energie ist schon.
Ja, das muss man darüber reden, ob jetzt das Gleiche für euch ist oder für Sie ist oder ob man da erstmal unterscheiden muss.
Ja, dann daran schließt eben diese erste Frage. Wir hatten uns eben genau gefragt, was ist eigentlich eine energieeffiziente Stadt? Was können wir uns darunter vorstellen und was zeichnet so eine Stadt aus?
Inwieweit kann die vielleicht auch klimagerecht sein und inwieweit kann das in der Bildung stehen?
Gut, ich würde beim Stadtthema, da haben wir ja nicht nur mit dem Thema Energie zu tun, das ist sozusagen erstmal klar. Da gehe ich los. Natürlich geht es ganz viel natürlich auch um. Ich glaube, um die Leute mitzunehmen, also welche Maßnahmen kann man überhaupt umsetzen, Auffragen des Prozesses, also normalerweise, wenn man irgendwas entwickelt, manchmal auch im Baugebiet, dann hat man meistens hoffentlich auch, nicht mit zu vielen Leuten zu tun, möglichst am besten mit einem Besitzer. Wenn man jetzt sagt, lass uns mal so ein Stück Stadt nehmen, dann hat man erstmal unendlich viele Privatpersonen, mit denen man sich irgendwie einigen muss, dass da was passiert. Und natürlich auch noch die Behörden oder auch die Versorger. Das ist also natürlich erstmal eine viel größere Geschichte. Was heißt für uns energieeffiziente Stadt, wenn wir jetzt mal nur bei der Energie bleiben? Das Ziel ist 100% erneuerbare Energieversorgung, für mich, für uns, also sozusagen schon mal als Minimumlevel. Und das natürlich möglichst bezahlbar, ich möchte mal so bezahlbar sagen. Also und Kosteneffizienz hängt damit auch noch zusammen. Wenn ich jetzt schon mal gerade dran bin, dass die mal den Schwenk machen, klimagerecht, würde ich ja schon sagen, dass da ein bisschen mehr noch zugehört. Im Bereich Klima fällt mir mal ganz stark die Komfortfragen ein. Es gibt so Heat Island-Effekte, jetzt nicht so sehr in Kassel, aber wenn man jetzt viele große Häuser hat und die am besten im Sommer noch alle ihre Klimaanlagen anmachen, dann wird es auf der Straße noch wärmer. Ich denke, solche Effekte sollte man durchaus beim Thema Klima natürlich auch betrachten. Zu welchen anderen Gebiete, das hängt doch natürlich mit Belichtung zusammen, das hängt auch gerade mit akustischen Fragestellungen zusammen, thermischer Komfort sowieso. Das würde ich dann gerne auch ein bisschen größer spannen. Das Thema allgemein. Ich weiß nicht, wie Sie jetzt dieses Thema klimagerechte Stadt jetzt gefasst haben. Ich glaube, wenn wir bei dem Thema Energie bleiben, ist das schon groß genug. Erstmal.
Ich würde da ganz gerne noch ein Bild im wahrsten Sinne des Wortes anfügen, was ich von einem Kollegen vom Dietrich Schmidt mal in einer Stadt, also ein Symposium auch über energieeffiziente Stadt gesehen habe, nämlich über ein Bild, was quasi Fotos von verschiedenen Innenstädten, Innenstadtbereichen von über die ganze Welt verteilten Großstädten war. Egal ob am Polarkreis oder in Dubai oder in Indien, die Innenstadtkerne sehen überall gleich aus. Das sind überall die großen Towers, ja, also die großen Glas- und Stahlpaläste. Das heißt, die Architektur ignoriert eigentlich die Klimazone. Und das ist natürlich für die Klimagerechtigkeit oft ein großes Problem. Also das vor allen Dingen eben da, wo man sehr viel Sonneneintrag hat, also wo sehr viel Sonne scheint, haben eben die großen Glaspaläste das Problem der Überhitzung. Die kriegen einfach unheimlich viel Sonne ab, die Wärme muss wieder raus aus dem Gebäude und das im schlimmsten Fall kann das nur über Klimaanlagen funktionieren und das ist eben das Problem, was der Herr Schmidt angesprochen hat.
Ich glaube, wir sollten uns aber mehr auf den deutschen Bereich beschränken heute, oder?
Das stimmt, aber für mich ist das eine Frage der klimagerechten Stadt. Ja. Also inwieweit passt sich die Stadt oder die Architektur an das Klima an?
Und wie kann man die Probleme lösen? Gibt es da schon Ansätze?
Ja, einmal, Ansätze gibt es natürlich. Also ich glaube, dass wir jetzt so im Wissenschaftsbereich oder was sozusagen in dem Wissenspool gewissermaßen, da gibt es schon sehr, sehr viel. Es gibt auch Methoden für alles Mögliche. Die Frage ist natürlich, was gebaut wird und warum wird es so gebaut. Das sind wieder ganz andere Fragen. Also einmal gibt es, das ist vielleicht ein bisschen anders als in anderen Arbeitsbereichen, wo das vielleicht ein bisschen dichter zusammenpasst. Beim Bau ist ein sehr traditioneller Bereich, es gibt sehr, sehr viele kleine Unternehmen. Das heißt, wenn wir jetzt von Fraunhofer oder andere jetzt auf eine neue Methodik kommen, das funktioniert sehr gut, wir weisen das nach, bis das vielleicht ein Handwerker mal hört, also dann vielleicht ein Handwerkerbetrieb mit 2-3 Leuten, die ja auch andere Sachen zu tun haben, als irgendwelche Fachpublikationen zu lesen. Das ist eine Diskrepanz. Ne? Generell kann das schon funktionieren. Es gibt viele Methoden, viele Sachen. Was sicherlich auch kein schlechter Blick ist, erstmal zu gucken, wie hat man denn traditionell früher gebaut, wo es vielleicht nicht die Möglichkeiten gab, eben über, glaube man es wie Klimaanlagen bezeichnet, also über anlagentechnische Lösungen, die Fehler, die man sich sonst einhandelt, wieder rauszuholen. Ne? Also das ist erstmal schon gar keine schlechte Voraussetzung. Hm. Und zu gucken, wie waren denn die Gebäude früher. Und darauf aufbauen.
Sie haben gerade von dem Handwerksbetrieb gesprochen, der erstmal sozusagen wissen muss, was es an neuen überhaupt gibt. Glauben Sie, das ist vielleicht jetzt auch eine Frage, die auch an Sie gehen können, Frau Koch, wenn Sie im Rathaus da selber sitzen, was kann die Politik an sozusagen Vorschriften, an Gesetzen, an Anreizen schaffen, um sozusagen diesen Wandel zu einer effizienten Stadt sozusagen zu erleichtern und eben dafür zu sorgen, dass neue Innovationen einerseits bekannt werden und andererseits auch in größerem Maße umgesetzt werden?
Ja, also erstmal, ich sitze nicht im Rathaus, das ist ein Ehrenamt. Ich gehe da immer hin und gehe dann wieder weg. Das Rathaus ist übrigens auch in keinster Weise energieeffizient. Das ist ganz gruselig. Also da gibt es anscheinend Verglasung, was man sonst wirklich selten sieht. Außer in den Gebäuden der Kirche gibt es ab und zu auch noch, aber privat gibt es eigentlich nicht mehr. Und es gibt noch Glühlampen, also die klassischen Glühbirnen und so. Also kann man auch ganz viel machen. Diese Anreize. Das ist eben schon gesagt worden, die Information. Also ich sage mal, einmal ist aus meiner Sicht Informationsvermittlung ein ganz zentraler Punkt. Es gibt bei den Kunden, die ich habe, aber auch bei den Handwerksbetrieben, ist ja nicht so, dass die nichts wissen. Die wissen schon Sachen, aber es ist oft so ein gesundes Halbwissen. Also es fehlen oft dann so die richtigen Zusammenhänge und es gibt so Vorstellungen, die einfach dann nicht passen. Also nur ein Beispiel jetzt aus dem privaten Bereich. Kellerdecke dämmen ist immer was man relativ kostengünstig machen kann und was eine ganze Menge bringt, weil sozusagen, also Annahme, der Keller ist unbeheizt, oben drüber ist beheizt, dann geht durch diese Kellerdecke, ist offene Betondecke, völlig ungedämmt, geht ständig die Wärme, die sozusagen die Heizung oben reinliefert, nach unten in den Keller weg. Und dann höre ich aber oft das Argument, ja, aber wieso, das brauche ich doch nicht zu dämmen, weil der Keller ist doch sowieso so warm. Der Keller ist aber deshalb so warm, einmal weil von oben die Wärme nach unten verloren geht und weil da noch ein Heizkessel steht, möglicherweise aus den 80er Jahren, der unglaublich gigantische Verluste hat. Ne? Also so, das sind oft so relativ für mich einfache Zusammenhänge, die aber nicht jedem so präsent sind und die man in irgendeiner Form vermitteln muss. Also das, denke ich, ist so eine Geschichte, ne? Anreize schaffen. Und das Problem ist auch, es gibt in manchen Bereichen auch schon Überinformationen. Also die Kunden sind oft auch verunsichert, weil jeder ihnen ein bisschen was anderes erzählt. Ne? Der eine Handwerker kommt und sagt, du musst einen Gasbrennerkessel einbauen, weil er gerade an seinem Gasbrennerkessel das meiste verdient. So, ne? Der nächste sagt dann, mach eine Wärmepumpe, ist eine ganz tolle Idee. So, ne? Also dann verunsichert die Kunden. Also aus meiner Sicht wäre es gut, so eine neutrale Informationsstelle zu haben. Also wo neutral sozusagen produktunabhängig beraten werden kann. Und ansonsten sind Anreize natürlich auch immer möglich über Förderung. Es gibt ja im Moment auch schon Förderprogramme, insbesondere der Bundesregierung, sowohl im Bereich Gebäudesanierung als auch im Bereich erneuerbare Energien, also Solaranlagen, Pelletkessel. Es gibt Kredite, zinsgünstige Kredite von der KfW und auch Zuschüsse. Das ist sicherlich auch eine ganz gute Idee, weil es schon Leute auch motiviert. Ne? Wenn die den Anruf haben, oh, da kriege ich vielleicht nochmal 5.000 Euro dazu, dann ist das für mich ein Anreiz. Auch da ist es aber so einmal, dass die Finanzierung langfristig immer unsicher ist. Das habt ihr vielleicht jetzt auch mitgekriegt. Es geht ja jetzt wieder um Ausstieg aus dem Ausstieg und Brennelementesteuer. Aus dieser Brennelementesteuer sollte in den nächsten Jahren eine ganz große Packung von Gebäudesanierungsprogrammen finanziert werden. Und was da jetzt passiert, ist immer noch unklar. Und das ist für die Eigentümer blöd, weil wenn ich keine Sicherheit habe, wie sieht es dann nächstes Jahr mit der Förderung aus oder übernächstes, führt das dazu, dass viele einfach erstmal so abwarten, weil sie gar nicht wissen, gibt es nächstes Jahr vielleicht mehr oder muss ich jetzt noch ganz schnell, weil es gibt gar nichts. Also so es fehlt so ein bisschen an der Zuverlässigkeit. Ich habe auch schon letztes Jahr erlebt, dass von einem Tag auf den anderen die Förderung gestoppt wurde, dass Leute also Anträge gestellt hatten und das Geld einkalkuliert hatten in ihr Sanierungsprogramm und dann diese Bande mit zu werden. So, das geht gar nicht, finde ich. Also das muss zuverlässiger werden, dauerhafter und einfach so und nachvollziehbarer. Also das ist so, dass die KfW beispielsweise auf den Internetseiten diese ganzen Förderprogramme vorstellen. Man kann sich das auch als Endkunde angucken, aber ich bin der Meinung, als Endkunde blickt man da nicht unbedingt durch.
Also ganz kurz eingreifen, KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Genau. Ja, also so, das ist mal so gegründet worden nach dem Krieg im Grunde genommen, um Deutschland wieder aufzubauen. Gibt es jetzt halt immer noch so und die nimmt, es ist so eine zwischenstaatliche Geschichte, die halt für solche Sachen, uns geht das immer relativ leicht von den Lippen als Experten, Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Genau. Und Ich sehe so, dass das auch sehr komplex ist. Also ich weiß es manchmal selber nicht, wie der aktuelle Stand ist. Es ändert sich alle 2 Monate was. Es gibt unglaublich komplexe Verknüpfungen von möglichen Förderungen. Also wenn du das und dann noch das oben drauf, kriegst du x Prozent von dem, aber nur für den Teil, der darüber liegt und so ist es auch, das würde ich vereinfachen. Das wären so zwei Dinge, die ich, also Informationen, neutrale Informationen und Anreize über Förderprogramme, die aber dann dauerhaft und zuverlässig sein müssen.
Ich möchte da anknüpfen, ganz kurz. Es gibt also Aktivitäten von der Stadt, die dergestalt aussehen, dass dem Denkmaleigentümer angeboten wird, eine Beratung von einem externen Experten in Anspruch zu nehmen. Und zwar nennt sich dieses Projekt Denkmal und Demokratie. Und dazu können die Denkmaleigentümer zu uns kommen. Wir schicken denen eine kurze Vorabfrageliste. In dieser Vorabfrageliste können die so die signifikanten Eckdaten der Gebäude aufnehmen. Verbrauch, Quadratmetergröße, Dämmung, Beschreibung der Baukonstruktion, wie dick ist die Wand, sind Einscheiben oder Mehrscheibengläser drin, sodass man sich so durch diese erste grobe Baubeschreibung ein Bild über den Energieverbrauch des Gebäudes machen kann. Und dann gibt es eine erste Beratung, die von einem Experten, der von DENET durchgeführt wird, der dann wiederum darauf hinweist, dass es Energieberater gibt, die diese Fördertöpfe der KfW kennen. Das heißt also, dem Denkmaleigentümer wird dann gesagt, es gibt die und die Förderprogramme, da sind die und die Möglichkeiten, günstig an Finanzierung für bestimmte Maßnahmen zu kommen. Und diese Berechnung, die dann hergestellt wird, um über den eigentlichen Energieverbrauch des Gebäudes Bescheid zu wissen und über die Einsparmöglichkeiten Bescheid zu wissen, der wird auch bezuschusst vom Gesetzgeber. Das heißt also, das sind die rechtlichen Instrumentarium, die die Stadt und auch das Land und der Bund nutzt, um klimaschonende Aktivitäten zu fördern. Und das wird, das ist so ein Projekt, das jetzt seit 2 Jahren in Kassel läuft. Im Augenblick hat die Stadt kein Geld mehr, aber der Stadtbaurat versucht, da nochmal 20.000 in der Kassel machen, dass wir diese Förderung, weil da eine Nachfrage ist, weitermachen können.
Vielleicht nochmal darf ich ganz kurz einhaken. DENET ist eben als Stichwort gefallen, ist auch hier in Kassel, sage ich mal, unter uns ein sehr, sehr geläufiges Stichwort. Das bedeutet, das ist ein Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien, was sich hier in Kassel gegründet hat. Es ist als Verein gegründet und dieser Verein bringt, oder die Aufgabe ist es, alle Akteure, die im Bereich Klimaeffizienz oder Energieeffizienz arbeiten, irgendwie zusammenzubringen und Kooperationsprojekte aufzubauen, Forschungsprojekte zu machen und insgesamt diese ganze Szene hier in der Region Nordhessen zu vernetzen, weil Nordhessen, Sie haben es gestern am Beispiel SMA gesehen, ist eine der Regionen, wo sehr, sehr viel passiert in diesem Bereich Erneuerbare.
Eine Sache fehlt mir noch, gute Beispiele. Also Anreize also sind letztlich auch einfach mal was Gebautes sehen, angucken, haben. Solarakademie, die waren ja gestern da, ist eine Sache. Wichtig finde ich einfach auch Schulsanierung. Also da, wo Sie alle sind, ja, wenn Sie sehen nach dem Motto, man kann mit Gebäuden, also in Schulen, relativ viel machen, das wäre für mich auch was Wichtiges. Mehr gebaute Beispiele sehen und die auch öffentlich zuwenden.
Ja, die nächste Frage immer noch sozusagen bei der energieeffizienten Stadt wäre die Frage, wie sozusagen der Weg aussehen würde von einer Stadt, die jetzt sozusagen konventionell versorgt wird, wenn etwas Stichwort Klimabelastung bestehen, hin zu einer Stadt, die sozusagen energieeffizient, klimagerecht sozusagen ist. Wie sieht so ein Weg aus? Was für Formen müssen da passieren und ja, wie läuft es ab?
Wie ich eingangs sagte, also wir sind ja immer noch nicht so weit, dass wir wirklich sagen, wir machen unseren Werkzeugkasten auf und jetzt kommt die Stadt her und dann sagen wir jetzt geht's los. Ne? Also wir sind ja immer noch so ein bisschen, ich denke, wir wissen schon, wo es hingehen muss, aber es ist nicht so, dass wir jetzt alles verlangt haben. Was sicherlich der erste Schritt sein sollte, ist sich erstmal sehr, sehr genau darüber klar werden, was eigentlich vor Ort passiert. Das heißt, A, die Akteure natürlich, dann auch aufzunehmen, genau, welche Verbräuche habe ich eigentlich wo? Also wo geht Energie überhaupt hin? Und wer liefert die? Und warum auch vielleicht? Das ist das eine, die ein Verbrauchsszenario zu machen. Und das andere ist natürlich auch ein Potenzialszenario zu machen. Also Solarpotenziale. Wie viel könnte ich überhaupt Solar versorgen? Wie viele Flächen habe ich denn überhaupt, die jetzt unverschattet zur Verfügung stehen? Was kann ich denn überhaupt machen? Oder wo habe ich Flächen für eine Biogasanlage und. Sich da sehr genau drüber im Klaren zu sein. Und dann daraus eben ableiten, welche Möglichkeiten hat man jetzt als Stadt oder auch als privater Investor oder als Versorger natürlich, diese Informationen zu nehmen und dann daraus einen Weg zu generieren. Das sind so die Sachen, die, an denen wir arbeiten. Also sehr genau erstmal gucken, wo geht's hin? Welche Möglichkeiten habe ich denn auch mehr regelmäßig zu erzeugen, das sinnvoll zu machen? Wenn man das dann entsprechend darstellt, dann kann man das übereinander legen, kann man gucken, okay, hier gibt es direkt nebeneinander, das könnten wir ja vielleicht zusammenführen. Und daraus kann man dann Maßnahmen ableiten. Das ist für mich, denke ich mal, das Wichtigste. Was wir in der Vergangenheit gesehen haben oder auch häufig sehen, ist natürlich so ein bisschen blinder Aktionismus. Und das würde ich auch mal als Beispiel jetzt mal auch mal so einfließen lassen. Dass, warum auch immer, Leute, die es gut meinen, sagen, okay, lasst uns die Biogasanlage bauen oder lasst uns das machen. Was aber völlig außerhalb dieses gesamten Zusammenhangs ist. Was häufig dann einfach dazu führt, dass man zu sehr teuren, suboptimalen Lösungen kommt. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt was schlecht machen will. Ein gutes Beispiel für Deutschland ist sicherlich Freiburg oder je nachdem, auf welche Richtung man das sieht, ist ja Solarhauptstadt Deutschlands oder bezeichnet sich so gleichzeitig. Aber das, was die Stadt Freiburg erreicht hat, für die Kosten, die sie eingesetzt haben, sehr, sehr limitiert. Das heißt, man wirklich guckt, was haben die geschafft, um ihre CO2-Ausstoß zu reduzieren. Mit dem ganzen Solar, was sie gemacht haben, haben sie eigentlich nur den Zuwachs letztlich ein bisschen versuchen, nivellieren zu können. Und was der Stadt Freiburg wirklich nach vorne geholfen hat, ist der Umbau eines Kraftwerks in Wärmekraftkopplung. Also eigentlich eine konventionelle Technologie, die dann geholfen hat, aber da wirklich was zu machen. Und das ist eben die Frage, Freiburg hat sehr stark auf, okay, Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, wenn man schon was verbrennt, Gas oder Öl, dann nicht nur den Strom nutzen, den man erzeugen will im Kraftwerk, sondern auch die Abwärme nutzen. Und dadurch kriegt man natürlich eine bessere Gesamtnutzung hin. Also nicht zum Schornstein rausheizen. Das ist so ein Beispiel, dass man vielleicht durch eine einseitige Festlegung für Technologien, die man warum auch immer sich aufbricht, zu einer optimalen Lösung kommt. Das kann man so ein bisschen aus verschiedenen Beispielen lernen.
Bitte?
Also einfach los. Ja. Auch zu diesem Thema Weg, wie geht der Weg dahin? Also aus meiner Sicht ist es auch wichtig, dass es politische und gesellschaftliche Mehrheiten in einer Stadt gibt, die sich auf diesen Weg macht, die da auch hin wollen. Politische Mehrheiten ist so das eine. Das andere ist aber auch, man muss natürlich die Gesellschaft mitnehmen. Also hier jetzt auch mal ein konkretes Beispiel aus Kassel. War in den letzten Tagen sehr groß diskutiert, Thema Verkehr, hier wird eine große Kreuzung umgebaut. Die Fußgänger kommen, oder Radfahrer kommen aus Unterführungen nach oben, die Unterführung dann zumacht. Und das heißt, dass manche PKWs eventuell mal ein bisschen länger an der Ampel stehen. Das ist dann halt so, ne? Wenn man ein Fußgänger unterwegs ist, der vorher nicht war. Und das ist offensichtlich ein Riesenthema, dass das jetzt der Fall ist. Und natürlich gehört das Thema Verkehr zu dem Thema Energieeffizienz und klimagerechte Stadt auch dazu. Eine klimagerechte Stadt wird sicherlich keine Stadt mehr sein können, wo wir wie heute, also wo jeder mit seinem Pkw alle Wege erledigt oder viele Wege erledigt. Und da merkt man, dass auch wenn es politische Mehrheiten jetzt da schon gibt, die politischen Mehrheiten sind relativ klar, dass dieser Umbau so gemacht werden soll, aber Es gibt natürlich da eine starke Autofahrer-Lobby und gerade hier in Kassel mit VW-Werk in der Nähe. Und das ist heute natürlich völlig unpopulär. Und da muss man sich letztendlich auch überlegen, wie kann man dann auch solche Skeptiker oder Leute, die es völlig ablehnen, mitnehmen. Man kann denen Argumente liefern, sagen, ihr habt vielleicht auch einen Vorteil davon, dass eben ihr oder eure Kinder später auch hier in einer besseren Stadt leben können. Aber das finde ich uns wichtig.
Dazu, ich glaube, das ist relativ schwer, die Gesellschaft da zu verändern, weil in Berlin sehe ich es ja gerade, in Berlin sind ja im September Wahlen und da haben ja die Grünen gesagt, wenn sie den Wahlkampf gewinnen, also wenn die Grünen den Bürgermeister, die Bürgermeisterin in den Fall stellen, wollen sie Berlin zu einer 30er-Zone machen? Oder das sehe ich relativ schwierig, weil so lässt sich eine Gesellschaft, glaube ich, von jetzt auf gleich nicht verändern. Was wollen Sie da, was haben Sie da für Punkte, dass sie das, sagen wir mal, in 10 Jahren schaffen, die Gesellschaft ein bisschen in die Richtung zu verändern, wollen sie diesen autofreien Sonntag wieder einführen? Oder was haben sie da für Anreize für die Bürger? Was für Punkte haben sie da?
Also ich finde es wichtig, dass man sozusagen diejenigen, die sich nicht mit dem Auto bewegen, dass man es denen erleichtert, also dass man eben diesen Kreuzungsumfeld führt jetzt dazu, dass eben Radfahrerinnen und Radfahrer und Fußgängerinnen da leichter drüber kommen. Und das kann dann vielleicht auch jemand dazu bewegen, umzusteigen. Und ich würde auch immer gerne nur mit Anreizen arbeiten, aber auf der anderen Seite finde ich, manchmal geht es auch nicht anders. Also Beispiel Lärmschutz wird jetzt in Kassel hier momentan auch drüber diskutiert, ob es eine Möglichkeit ist, auf Hauptverkehrsstraßen nachts Tempo 30 einzuführen, weil das eine ganz starke Lärmreduzierung bringt. Und das ist letztendlich immer eine Auseinandersetzung, zu gucken, welche Ziele sind, wie damals mit dem Benzin 5 Mark. Ne? Also man muss man letztendlich auch immer mal ausprobieren, was geht und wo geht es gar nicht und sich dann daraus so bauen. Man kann ja das seine Ziele nicht völlig aufgeben, nur weil man sagt, die sind im Moment nicht realisierbar.
Ja, klar. Schadet aber, nicht, ein Ziel zu haben, zu sagen, okay, ich habe es zwar nicht heute, aber ich habe eine Richtung. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man sagt, okay, ich gucke genau bis hier, dann weiß ich immer nicht, wie es da hinten weitergeht. Es ist immer besser, wenn man sagt, okay, lass uns doch mal was überlegen, wo es hingehen soll. Und dann, welche Schritte wir vielleicht auf dem Weg, und wenn wir unterwegs feststellen, das läuft halt nicht, so, dann kann man ja immer noch ein bisschen links und rechts, aber es ist schon mal gut, da hinten irgendwas zu haben.
Ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal auch aus der Praxis berichten. Wir haben vom ZUB aus Gruppen begleitet, die sogenannte KSI-Projekte durchführen. Also Gruppen sage ich deswegen, weil es oft nicht nur einzelne Städte oder in diesem Fall Dörfer sind, sondern meistens Gruppen von Kommunen. Und in diesem Fall ist es also so, also was wir da erfahren haben in Richtung, wie könnte sowas auf den Weg gebracht werden. Es gibt da also solche Studien, wie die Potenziale der verschiedenen Regionen aussehen, also Potenziale im Sinne von, wo kann man eben Biogas herstellen, wo kann man eben noch Windparks aufbauen etc. Und da haben wir halt die Erfahrung gemacht, dass halt eben in den sehr ländlichen Regionen, und du darfst mich gerne unterbrechen, aber das war jetzt einfach waren unsere Erfahrungen in den ländlichen Regionen, eben relativ hohe Potenziale da sind, um erneuerbare Energien herzustellen, auf jeden Fall mehr als in den Ballungszentren. Sprich, um Kassel rum könnte eben eine erneuerbare Industrie in Anführungszeichen entstehen oder erneuerbare Energiequellen entstehen, die dann wiederum die Stadt mitversorgen. Und das wäre ja eigentlich wie auch so ein bisschen was back to the roots, also wo wir wieder dahin kommen, dass also die Städte vom Umland versorgt werden. Früher war das so, weil man natürlich eben in der Stadt keine Getreideäcker anpflanzen konnte etc. Heute ist es wieder genauso. Das ist natürlich noch eine ganz andere Diskussion, inwieweit sinnvoll ist, Raps zu vergasen und dann eben irgendwie oder eben mit Diesel draus zu machen oder so. Aber das kann man in der Stadt halt auch nicht machen. Windkraftparks gehen in der Stadt auch nicht. Ist sowieso auch schon eine große Diskussion, ob man ganz in die Nordsee geht oder sowas. Aber also es gibt viele Dinge, die funktionieren in der Stadt einfach nicht. Und da haben wir jetzt eben in diesen KSI, ist übrigens Klimaschutzinitiativen, also das ist wirklich, man hängt da so drin in diesen Kürzeln. Also Klimaschutzinitiativen, das sind auch vom Bund geförderte Projekte. Und da haben wir eben diese Erfahrung gemacht, dass viele ländliche Regionen dann sogar, wenn die es schaffen würden, diese Dinge umzusetzen, im Endeffekt wesentlich mehr Energie produzieren, als die Kommunen dann selbst verbrauchen. Das wäre zum Beispiel so ein Schritt auf diesem Weg, den Sie angesprochen haben.
Vielleicht dazu Ergänzung, dieses angesprochene Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien, DENE, hat schon zum zweiten Mal hier in Kassel einen Kongress veranstaltet und 100% erneuerbare Energieregionen. Ja? Und das ist also das heißt, es gibt in diesem Bereich sehr, sehr viel Bewegung und es ist ein Kongress, wo Vertreter aus solchen Kommunen kommen, die haben das natürlich noch nicht alle, aber das Fernziel einiger dieser Kommunen ist eben 100% Erneuerbare zu haben. Und dort werden immer sehr, sehr viele Best-Practice-Beispiele vorgestellt. Also da kommt beispielsweise der Bürgermeister einer Kommune, die 300% mehr Strom produzieren, als sie eigentlich brauchen, weil sie im Windpark, weil sie in einem günstigen Umfeld liegen und so weiter. Und die erzählen dann, wie sie es gemacht haben. Ne? Ich war mehrfach zu Gast auf diesem Kongress und was wir ja hier auch schon so ein bisschen gehört haben, guckt euch individuell die Situationen an. Also, ne, also sowohl das Gebäude als auch das Umfeld in einem großen, größeren Zusammenhang, was wir vorhin angesprochen haben. Alle Innenstädte sind gleich, ne, und wir nehmen wenig Rücksicht. Also da, wer da von Ihnen Interesse dran hat, es wird, glaube ich, in diesem Jahr wieder so einen Kongress geben hier in Kassel, 100% erneuerbare Energieregion. Dann haben wir hier den Solar World Kongress, ich glaube auch irgendwie Richtung September, Oktober. Das heißt, da ist hier einiges in Bewegung, wenn man sich tatsächlich mit dem Thema informieren will. Aber wir machen mal weiter mit den ganz konkreten Fragestellungen, die es jetzt hier aus der Gruppe noch gibt. Ne?
Sie hatten da vorhin schon ein paar Themen angesprochen, Frau Kopp, die einige unserer Fragen hier schneiden. Und dann kann ich Sie jetzt mit der nächsten Frage zu einer Ausführung einladen. Und zwar, wie stellen Sie sich die Infrastruktur vor in der energieeffizienten Stadt?
Irgendeine bestimmte oder ganz allgemein?
Ganz allgemein.
Das ist ja eine herausfordernde Frage.
Wir fangen erstmal an, die
Ja, also spontan Verkehrsinfrastruktur, denke ich, sowas wie Regiotram haben wir hier, gibt es sowas wie eine Stadtbahn, sag ich mal, woanders vielleicht, die von der Stadt ins Umland, vom Umland in die Stadt reinfährt. Straßenbahnen, Busse mit umweltfreundlichen Antrieben. Viel Radverkehr, viel Fußgängerverkehr und möglichst wenig Autoverkehr bei dem Antrieb für den, das ist jetzt nicht wirklich Infrastruktur, das ist ja dann schon sozusagen schon der das Ding, mit dem man sich bewegt. Also da bin ich, das ist so ein Bereich, das, da finde ich dann einfach eine Antwort zu finden, ist das jetzt das Elektrofahrzeug oder was auch immer. Elektrofahrräder finde ich ganz wichtig und entsprechend halt auch Wege, wo man mit dem Fahrrad sich schnell fortbewegen kann. Die sind schneller als ein normales Rad und ich habe jetzt gelesen, ich glaube im Ruhrgebiet bauen hier so eine erste Fahrrad-Express-Route gerade für Berufspendler, die auf diesen E-Bikes dann zur Arbeit fahren. Finde ich ganz spannend. Ja. Okay. Also das wäre jetzt vielleicht Bereich Verkehr. Dann sagen wir Strom und Wärme. Denke ich, gibt es noch ein großes Potenzial für so, Sie haben das mal gesagt, diese Stadtteile oder quartiersbezogene Netze. Also meinetwegen irgendwo im Quartier so ein Blockheizkraftwerk einzusetzen und dann ein kleines Wärmenetz zu machen. Oder ein Neubaugebiet, wenn es nicht schon sowieso ein Plus-Energiehaus-Siedlung ist, auch so ein kleines Wärmenetz zu machen. Strom ist nicht so, also Stromnetze sind jetzt nicht so mein Thema, da bin ich ein bisschen überfragt, ob es da in der Stadt jetzt Anpassungen geben muss, was Infrastruktur angeht. Ich gehe mal davon aus, dass es mehr. Also diese Netzanpassung ist mehr überregional, weil ich mal davon ausgehe, dass die Leitungstrassen städtisch gar nicht so das Problem darstellen, ist aber nicht so mein Spezialgebiet. Und ansonsten, ja, das ist nicht so, ja, vielleicht fällt den anderen was an.
Bestimmt.
bitte, immer ran.
So. Also zum Thema Strom, wir reden jetzt über den notwendigen Netzausbau, hatten wir auch in den Nachrichten, stimmt sicherlich schon. Je mehr Probleme wir erschaffen durch geschickte technische Lösungen oder auch, möchte ich mal sagen, welche Business-Konzepte es so gibt, also, dass man sagt, lass uns auch die Probleme erstmal lokal lösen. Also das war ja so ein Beispiel. Also nicht, es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen uns jetzt 100% erneuerbar, weil wir einen Windpark in der Nordsee kaufen, dann nehmen wir einfach ein dickes Kabel bis Kassel. Finde ich mental erstmal schon wahnsinnig gefährlich, überhaupt so zu denken, weil das so ein bisschen so die alte, in Anführungsstrichen, alte Denke ist. Also wir können auch damit schaffen, lassen Sie uns erstmal zu Hause mal aufräumen. Deswegen meinte ich ja, lass uns doch mal gucken, wie das läuft. Das zum Thema Strom, dadurch kann man sicherlich auch wenn wir sowas wirklich in flächendeckend mehr machen, also lokale Lösungen wirklich lokal auch umsetzen, ist natürlich klar, dass der Austausch zwischen den Regionen, also im größeren Bereich, sehr viel geringer sein muss dadurch. Vielleicht kann man sich dann auch einiges oder etliches dieses notwendigen Netzraums aussparen. Das ist eine These. Zum Thema Wärme, ein sehr schönes Stichwort ist natürlich so immer noch der schlafende Riese, wie das so schön heißt. Wenn man über Energie spricht, auch in der politischen Diskussion, denken wir mal an Strom. Erst, wenn es um erneuerbare Energien geht, denken wir an Wind oder Photovoltaik, aber letztlich der weitaus größere Energieumsatz, also Energiemengen, passiert im Wärmebereich. Und da hat man eigentlich häufig natürlich auch sehr viel einfachere Möglichkeiten, da etwas zu machen, sparen. Letztlich Technologie ist, in Anführungsstrichen, Styroporplatten an die Wand kleben. Also erstmal ein bisschen sehr viel einfache Technologien, die man eigentlich nutzen kann, um da besser zu werden. Und gleichzeitig auch zum Thema Wärmenetze, auch ein Thema, was immer so ein bisschen so ein stiefmütterliches und so ein Stiefkind immer ist, so, wo keiner so richtig ran will, kostet immer einen Haufen, man weiß immer nicht richtig, wo es hingeht, aber es ist eine wichtige Sache. Und darüber nachdenken, wie viel Abwärme gibt es denn überall oder solche Sachen. Gibt es vielleicht nebenan einen Industriebetrieb, der eine kleine Siedlung versorgen kann, mitversorgen kann, weil er die Wärme sowieso hat, weil er was macht, wo eben Wärme anfällt. Ne? Das sind solche Sachen, da denken wir kaum dran, weil sich das auch nicht lohnt. Das sind schon sehr viele Fragen. Noch weitere Fragen, die man damit natürlich einhergehen, dass man auch diese Art der relativ klassischen Wärmeversorgung über Fernwärmenetze, da kann man auch noch viel machen. Man kann zum Beispiel einen Altbau, der mit höheren Temperaturen normalerweise versorgt werden muss, einfach weil es technisch so erstmal ist. Das, was da rauskommt, kann man dann wiederum nutzen, um Neubau zu versorgen, der oder was saniert ist. Also nicht immer alle parallel und dann, sondern immer so eins nach dem anderen ein Stückchen. Da kann man auch noch sehr viel, da gibt es noch etliche, was man da machen kann. Das wird natürlich alles kompliziert, aber ja.
Kurze Zwischenfrage zu der Dämmung. Gibt es da schon Vorschriften? Das heißt, wenn ich ein neues Haus bauen will, wie sind die Vorschriften da? Darf ich da so ein super Hightech-Haus hinbauen, wo es völlig egal ist, wie die Energie da raus oder reingeht? Oder gibt es da Vorschriften?
Natürlich gibt es Vorschriften. Gott sei Dank möchte ich das sagen. Es gibt Vorschriften, die im Wesentlichen momentan auf zwei grundsätzliche Sachen rauslaufen. Einmal, dass man den sogenannten Primärenergiebedarf des Gebäudes, dass der ist gedeckt, dass man sagt, okay, du willst was bauen, du kannst da halt, die letzte Frage nicht in die Details gehen, wie man da auch drauf kommt. Also wird gesagt, okay, du darfst so viel Energie, darfst du überhaupt in diesem Haus verbrauchen. Das ist das eine. Und zweitens gibt es noch eine Anforderung, dass man eben, man könnte ja halt sagen, okay, ich brauche gar keine Energie von außen, sondern ich mache das lokal, ich mache ganz viel Photovoltaik oder sowas. Ne? Dann könnte ich eine Papierwand bauen und sagen, ich habe immer noch keine Energie verbraucht. Das geht aber auch nicht. Weil dann der Gesetzgeber sagt, du musst mindestens eine vernünftige Wand bauen, also ein vernünftiges Haus musst du schon haben. Und dann aber den Primärenergiebedarf eben entsprechend runterschrauben, eben durch entweder die Effizienzmaßnahmen, die lokale Erzeugung und die verschiedenen Möglichkeiten. Okay. Da gibt es Vorschriften.
Sind die Vorschriften okay oder sind die noch zu gering gehalten?
Also naja, es gibt da immer, also wir machen von wegen nach vorne gucken, es gibt Ziele, ja schon geht es weiter. Ne? Also wir hatten jetzt, vor einiger Zeit gab es eben jetzt neue Vorschriften, da waren dann 30% Verschärfungen. Wir erwarten eigentlich alle, dass die nächste Verschärfung wahrscheinlich im Jahr 2013/14 irgendwann kommt, dass nochmal um 30% runtergeht. Und dann sind wir schon fast da, wo man beim Passivhaus.
Von wem sind denn diese Vorschriften?
Das sind Bundesvorschriften.
Wer macht
das? Das ist eine sogenannte ENEV, heißt das, glaube ich, in Fachchinesisch über. Das ist eine Energieeinsparverordnung, die vom Bund halt irgendwie gemacht wird. Ich denke, der Bundesbauminister ist dafür zuständig. Das ist der Bereich sozusagen. Und dann wird das sozusagen runterdekliniert. Und wenn Sie jetzt in Kassel, also wenn ich in Kassel ein Haus bauen will, dann muss ich sozusagen nachweisen, dass dieses Haus zumindest auf dem gesetzlichen energetischen Stand ist. Es geht immer noch besser, deutlich besser. Ne? Also es gibt auch Skeptiker oder Kritiker, die sagen, dass diese Verordnung viel zu lasch sind. Ne? Und worüber man halt irgendwie nachdenken muss, ist, dass wir ja dann immer nur über Neubau reden. Ne? Also das hat ja Franz Alt gestern auch schon gesagt, der zu Gast war. Also was ist eigentlich das Potenzial? Also wenn ich mir vorstelle, dass ein bisschen Neubau, was dann gemacht wird, unter sehr, sehr guten Bedingungen, das ist vergleichsweise harmlos gegenüber dem Altbaubestand, in dem 90%, so hat es Franz Alt gesagt, von uns allen wohnen.
Genau.
Also das
Genau, und dazu gibt es aber auch schon Vorschriften, die allerdings noch nicht so eng sind. Also es ist halt, wenn man einen bestimmten Anteil der Fassade eines Gebäudes verändert, also wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt mein Haus neu verputzen, ab einem bestimmten Prozentsatz ist man dann vom Gesetzgeber her auch verpflichtet, dann eine entsprechende Dämmmaßnahmen vorzunehmen, zum Beispiel. Aber also in der Sanierung oder im Altbaubereich sind die Vorschriften noch lange nicht so deutlich, wie sie eben bei Neubauten sind. Und man muss auch dazu sagen, gerade im Bereich der denkmalgeschützten Gebäude oder auch, selbst wenn es keinen Denkmalschutz gibt, wenn man selber sagt, ich möchte gerne das Aussehen meines Hauses erhalten, dann wird es auch wesentlich schwieriger, einen Altbau eben energetisch so zu sanieren, dass er, ich sage jetzt mal, dem heutigen Standard entsprechen kann. Und jetzt zu dieser Thematik hätte ich mal eine Frage an die Gruppe, nämlich inwieweit denn eigentlich so bekannt ist, was man so macht. Also wir diskutieren jetzt halt eben bisher noch über die großen Zusammenhänge, ist ja auch völlig in Ordnung. Und mich interessiert jetzt einfach, ist denn klar, was überhaupt heute gemacht wird, um Energie einzusparen bei Gebäuden und sowas? Oder kommt das noch? Weil ich jetzt sehe jetzt hier zum Beispiel Umsetzung und Neubau. Kommen da noch Fragen zu?
Ja,
oder?
Ja.
Aber
ich wüsste das schon gerne, wie man das macht, dass das eben so energieeffizient wird.
Mhm. Ja, und dann auch in den alten Häusern.
Ja. Vielleicht machen wir da eher den Wirkverschützer. Ein wirkliches Praxisbeispiel ist beispielsweise, weil Frau Koch ja tatsächlich und Herr Käfer ganz konkret mit Leuten arbeiten, mit Immobilienbesitzern, dass sie mal ein bisschen aus ihrer Praxis so ganz basic sagen, mit welchen Problemen komme ich da, weil das war hier in der Gruppe ja auch da, durchaus für die Frage.
Ähnlich wie die Kellerdämmung.
Ja, ich wollte aber noch was ergänzen zu den rechtlichen Vorschriften. Also einmal ist genau im Bestand gibt es sehr wenig sogenannte Nachrüstpflichten. Es ist zum Beispiel so, wenn heute irgendwo ein einschaltend verglastes Fenster eingebaut ist, wie beispielsweise im Rathaus der Stadt Kassel, gibt es keinerlei gesetzliche Verpflichtung, das auszutauschen, obwohl das ein Stand von vor 30 Jahren ist. Das muss man einfach so sehen. Das heißt, auch für einen Mieter, der in einer Wohnung wohnt, wo der Vermieter eben solche Fenster hat, gibt es da keine rechtliche Möglichkeit. Das ist dann einfach so. Und das ist das eine, im Bestand die Anforderung niedrigen Neubau geht es so, ne, könnte auch noch besser sein. Und das zweite ist dieses Thema Überwachung und Kontrolle. Das überwacht kein Mensch. Wenn wir in Kassel jemand sein Haus verputzen, ist es zwar richtig, dass er nach Energieeinsparverordnung das dämmen müsste. Aber wenn er das nicht macht, guckt keiner nach, weil bei der Bauaufsicht gibt es kein Personal mehr, das es kontrollieren kann. Und die Leute wissen es auch nicht. Also es ist auch nicht so, dass es jeder jetzt aus bösen Willen macht, sondern die Regelungen sind einfach auch nicht bekannt. Das sind zwei noch ganz wichtige Aspekte.
Das müsste dann schon einen Denunzianten in der Nachbarschaft geben, was man ja auch nicht unbedingt machen will. Ne?
Also, gibt es dann eine Strafe?
Ja, es gibt hohe Strafen. Es ist auch so, es gibt ja Energieausweise, vielleicht auch schon mal gehört worden. Ich habe ganz oft Kunden, die sagen, ich will das aber nicht machen. Und dann sage ich immer, dass wenn das rauskommt, gibt das durchaus hohe Bußgelder. Manche überlegen sich das dann noch, andere ist es völlig falsch. Das ist nochmal dieses gesellschaftliche Bewusstsein, was da auch noch fehlt.
Warum gibt es denn kein Personal da bei der
Bauaufsicht? Das ist ja nicht nur Kassel so. Also das ist einfach, der Staat zieht sich überall raus. Es gab Parteien, die damit geworben haben, weniger Staat, weil die gesagt haben, wir wollen weniger Steuern den Leuten auflasten. Das ist gleichbedeutend mit weniger Staat. Der Staat kostet natürlich auch viel Geld, aber immer mehr Leute sind nicht dazu bereit, mehr Geld für den Staat zu investieren. Und dann muss vor allen Dingen, das ist eines unserer Hauptprobleme in Deutschland, muss vor allen Dingen beim Personal gespart werden. Und diese Probleme gibt es bei, was weiß ich, in Schulen, in Kindergärten, in der Suchtprävention, in allen möglichen Bereichen, aber eben auch in so einem Bereich.
Lass mal. Also ich meine, was man einspart an Steuern, kommt wieder drauf als Preiserhöhung vom Privaten.
Bitte in die Politik gehen.
Also vielleicht lassen wir doch einfach mal so, also ich komme, oder einer von uns, von Ihnen kommt jetzt zu Frau Koch und sagt, hey, ich will mein Haus nachlassen, vielleicht ist es denkmalgeschützt, dann kommt der Herr Kegelbaum auch ins Spiel. Also einfach, dass wir mal ein bisschen ganz nah dran legen. Okay?
Ja, ich würde Denkmalschutz aber gerne erstmal rauslassen, weil das ist dann schon wieder sehr speziell. Dann ist schon wieder okay. Anders als, ich sag mal, ein Standardfall. Sag ich mal, Haus
Haus hier in Kassel, so ein Siedlungshäuschen 60er Jahre. Das sind, ist normalerweise aus Ziegelmauerwerk gebaut, vielleicht mit so einer 24er Außenwand, vielleicht ein bisschen dicker. Dann ist da so ein Dach drauf. Oben ist auch noch im Dachgeschoss sind noch Wohnräume, sodass dann die Dachschrägen zum Teil nach außen das abgrenzen. Da ist oft so ein bisschen alte Glaswolle drin, so ein paar Zentimeter erfahrungsgemäß, oder so diese schönen Sauerkrautplatten, die genannten Holzwolle-Leichtbauplatten. Das ist schon mal besser als nichts, aber nicht viel besser. Dann gibt es zum Keller, wie gesagt, in der Regel so eine Betondecke und unten drunter ist dann unbeheizt, da steht irgendwo ein Heizkessel. Der ist in der Regel schon mal erneuert worden in der Zwischenzeit, also ein Heizkessel aus den 60ern sieht man auch noch bei der Kirche, glaube
ich. Und in Schulen.
Die Schulen sind nicht so oft, aber die Privaten haben dann meistens schon mal getauscht. Das ist dann so ein offene Ölkessel aus den 80ern, sag ich mal. Dann gibt es Fenster, die sind meistens zwischendurch auch schon mal erneuert. Vielleicht so aus den 80ern so eine Doppelverglasung, Kunststofffenster.
Sie beschreiben genau unser Haus. Ich kann auch mit praktischen Beispielen aus dem eigenen Haus dann enden.
So, dann würde also der Kunde vielleicht fragen, was kann ich denn jetzt da machen? Dann kann man sicherlich immer vorschlagen, Dämmmaßnahmen ringsum, um das sozusagen auf den Standard zu bringen. Mein Ansatz ist immer, ich mache, wenn es geht, einen Standard, der dem heutigen Neubau entspricht. Das ist nicht vorgeschrieben, also es wurde schon gesagt, wenn ich jetzt das Haus anpacke und da irgendwas dämme, dann muss ich da Standards einhalten. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gebe mir nur 2 cm Dämmung auf die Außenwand, das ist ja auch ganz gut, sondern ich muss dann bestimmte Mindestwerte erreichen hinsichtlich des Wärmedurchgangs. Da hat man einen Spielraum. Und ich empfehle immer mindestens Neubaustandard, eventuell sogar ein bisschen besser. Das ist letztendlich immer eine Frage, wie schätzt man ein, wie werden sich die Energiepreise in Zukunft entwickeln. Das ist letztendlich eine Wette auf den Energiepreis, wie dick mache ich meine Dämmung. So. Ich gehe davon aus, die werden weiter steigen, also mache ich die Dämmung lieber ein bisschen dicker. Ganz einfach.
Wie dick also?
Bitte? Wie dick ist sie denn? Also ich sag mal, bei meiner 24er Wand, die ich hatte, würde ich außen drauf machen, irgendwas zwischen 16 und 18 cm, zum Beispiel eine Mineralwolldämmung. Das sind dann solche dicken Platten, die klebt man drauf und die werden hinterher nochmal verblößt.
Aber wenn man immer mehr drauf macht, also angenommen jetzt einen Meter, dann klappt es ja auch nicht mehr.
Genau, es gibt so Grenznutzung.
Und dann ist es ja auch sozusagen das Licht zum Beispiel mit dem Fenster nicht mehr einfällt, wenn man dann durch
Die Fenster würde ich in dem Fall ja auch auswechseln, weil die ja auch nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Und dann gibt es die Möglichkeit, die Fenster nach außen zu setzen, sodass die Fensterleitung dann nicht so tief wird. Man könnte die auch in die Dämmung setzen, wird aber auch selten gemacht. So, das Fenster würde ich auch erneuern gegen ein dreifach verglastes Fenster mit einem hochgedämmten Rahmen. Würde das nach außen setzen, dann würde ich die Kellerdecke von unten vorschlagen zu dämmen. Das ist ganz oft ein Problem, weil die Höhe nicht da ist. So, ne? Also wenn da schon nur noch 1,90 ist und das soll genutzt werden, wird es schon schwierig. Dann kann man auch so einen Hochleistungsdämmstoff vielleicht verwenden.
Kurze Zwischenfrage bei den Gläsern. Umso mehr Gläser, umso besser ist das gedämmt, oder was? Oder wie ist eine Dreifachverglasung?
Genau, eine Dreifachverglasung sind 3 Scheiben und zwischen den Scheiben sind immer so Edelgase drin, die Wärme schlechter leiden als Luft. Und die dritte Scheibe bringt sozusagen dann nochmal eine Verbesserung. Und es gibt halt diesen Rahmen, der hat dann Dämmschichten drin und es gibt nochmal diesen Bereich, wo das Glas an den Rahmen anstößt. Das ist auch nochmal mit einem speziellen Material gemacht. Also das ist sozusagen eine Dreifachverglasung, ist heute im Passivhausbereich, würde man das immer einsetzen und ich empfehle das inzwischen auch für die Sanierung, weil der Kostenunterschied zu einer Zweifachverglasung einfach nicht mehr so hoch
ist. Und vierfach? Ist das noch besser oder was?
Gibt es auch, das ist aber.
Ja, kommen wir genau an das Thema. Also klar, alles möglich drin. Also bei einer Dreifachverglasung, wie gesagt, haben wir auch genommen, das passt, das ist ja wunderbar unser Bauchraum. Die sind jetzt mal ja schon bei knapp 4 cm Dicke des Scheibenpakets. Das heißt, entsprechende Rahmenanteile und meine liegt ja auch im ganzen Haus. Also wenn man jetzt sagt, man macht noch eine Scheibe, je nachdem wie groß das Fenster ist. Ich meine, Sie können sich das immer vorstellen. Also geschweige denn, dass man auch mit den ganzen Scharnieren und so weiter, das muss ja irgendwo auch gehalten werden. Ich glaube, über 3 Scheibenverglasungen werden wir vermutlich bekommen. Was es dann auch gibt, sind diese Beschichtungen, dass im Prinzip die Wärme nach innen reflektiert, solche Geschichten, dass man dann auch ein bisschen trickst. Das haben die modernen Gläser auch. Und wenn man ein bisschen guckt, von denen, guck mal, das ist eine Forschung, was gibt es was sieht es denn im Horizont? Das ist dann die Vakuumverglasung, aber da sieht man, das ist noch so ein bisschen, gibt es auf dem Markt, funktioniert nicht richtig, das ist dann wieder eine Zweischeibenverglasung, wo dann eben gar kein Glas mehr drin ist, sondern Vakuum. Da hat man nur das Problem, dass natürlich die Scheibe, die ist ein bisschen weich. Wenn jetzt der Vakuum drin ist, dann geht die in der Mitte wieder so zusammengedrückt. Das heißt, es gibt überall aus Glas so kleine Punkte.
Abstandshalter.
In der Scheibe. In der Scheibe, zwischen dem Scheibenzwischenraum. Das heißt, es wäre so eine große Scheibe und die hat dann, glaube ich, so alle 20 cm diesen ganz kleinen Glaspunkt. Aber die Scheiben, das ist, glaube ich, noch ein bisschen experimentell zurzeit. Also, mal gucken, wo das hingeht. Aber dann wäre man wieder zurück bei zwei Scheiben und wieder bei, weiß ich nicht, 1,5 bis 2 cm Dicke. Das ist wieder ein bisschen kleiner. Da wollen wir irgendwie mal gucken, wo wir da landen. Aber bisher ist so 3-Scheiben-Verglasung, das ist der Standard. Der Mehrpreis ist marginal, also ein bisschen mehr kostet schon, aber nicht so viel.
Wo landet man denn, sage ich mal, jetzt, wenn man das Gebäude energetisch, was Sie gerade beschrieben haben, anguckt?
Ich mache es mal gerade noch fertig, weil es fehlt noch das Dach. Also Kellerdecke, habe ich gesagt, klebt man auch irgendwie Dämmstoff von unten dran. Da fängt es schon an. Also wenn man jetzt was Dünnes haben will, ist das oft von der Ökologie nicht so toll. Ne? Das sind dann auch immer so Abwägungsgeschichten. Was nimmt man für ein Material? Was hat es für ein Dämmwert? Es gibt so Holzfaserplatten, die sind von der Ökobilanz ganz toll, sind aber relativ schwer und dämmen einfach nicht so gut wie so ein aufgeblasenes Polyurethan oder so. Sind schon wieder so Abwägungsgeschichten, kommt natürlich auch darauf an, was der Bauherr gerne hätte. Dann im Dachbereich kommt es ein bisschen drauf an, wie ist außen die Dacheindeckung, die Ziegel, ist das alles noch top? Und der Bauer sagt, das kommt gar nicht, also der Eigentümer sagt, kommt gar nicht in Frage, dass ich das jetzt irgendwie abdecke. Dann müsste man es von innen machen, dann würde man in diese zwischen die Dachsparren, und die Dachsparren sind sozusagen diese dicken Hölzer, wo die Dachkonstruktion abgetragen wird, würde man dazwischen Dämmstoff einlegen, in der Regel auch Mineralwolle, und man kann dann unten drunter zusätzlich noch was machen, weil man mit der Sparrendicke in der Regel nicht hinkommt, sondern man macht dann unten drunter beispielsweise auch noch eine Weichfaserplatte. Wenn die Dachziegel alle kaputt sind und das Dach muss eh neu, ist es etwas eleganter, dann würde man es oben drauf dämmen, eventuell auch wieder zwischen den Hölzern, aber zusätzlich nochmal oben drauf mit einer Lage und dann das ganze Dach neu eindecken. Und dann kommt zum Schluss die Anlagentechnik, also der Heizkessel. Da gibt es halt die Möglichkeit, einen Brennwertkessel einzubauen. Ein Brennwertkessel ist im Prinzip ein Heizkessel, der die Energie im Brennstoff besser ausnutzt und weniger Verluste hat. Wäre dann aber immer noch Gas oder Öl, also immer noch ein fossiler Brennstoff. Und es gibt die Möglichkeit, beispielsweise auf Holzpellets zu gehen. Es gibt die Möglichkeit, zu gucken, gibt es einen Fernwärmeanschluss in der Nähe, lässt sich da was machen. Es gibt auch, sagen wir schon ganz, wenn das Haus, das Gebäude jetzt ein bisschen größer wäre, wäre es noch eine Möglichkeit, auch mit einer Kraft-Wärme-Verbundanlage und einem Lochheizkraftwerk nochmal so als ganz grober Rundumschlag. Und dann kann man sinnvollerweise noch Solarenergie nutzen, indem man eine Solaranlage aufs Dach macht für Warmwassererzeugung und auch natürlich immer Heizungsunterstützung. Das heißt, dieses warme Wasser, was von der Sonne erwärmt wird, macht einmal dieses Wasser zum Duschen, aber auch gerade in der Übergangszeit, wenn die Nächte noch kühl sind, aber die Sonne scheint schon, wird das im Heizkreislauf eingespeist und dient dann auch die Raumheizung noch zu unterstützen. Ja.
Na, danke.
Jetzt mache ich nochmal, was kostet das? So, jetzt haben wir das raus, hat vielleicht 120 Quadratmeter, dann kostet das schon richtig Geld. Also immer, wenn man das
brauche ich mir ein neues Haus?
Nein. Ist das nicht. Wenn man das jetzt rundum saniert, sag mal, sich man vielleicht in der Größenordnung von 70.000 bis 80.000 Euro, je nach Wohnfläche, mal so ganz grob über den Tag. Dafür hat man aber ein Haus, das ist im Prinzip wie ein Neubau von der vom Bernhardsdorf dann hinterher auch. Und man hat ja schon das Grundstück, ne, wenn man neu baut. So, ja. Also steht ja auf dem Grundstück und die es kann auch mal wirtschaftlich sein, das Gebäude abzureißen, aber ich sag mal nicht bei so einem Massivbau eigentlich. Wenn man was geht. Also das andere, wenn man ein Fertighaus hat zum Beispiel. So ein Fertighaus, was nur also, wo schon die Hälfte verschimmelt ist im Formalbum drin, also da geht es dann oft in so Grenzbereich vielleicht auch. Ich kann das hier mal rumgeben, das ist mal ein so ein Beispiel aus dem vorletzten Jahr, wo auch Fotos drauf sind, dass man das mal sehen kann, wie das dann.
Rechnet sich das irgendwann oder rechnet sich das eben dann irgendwie?
Das rechnet sich. Das wie schnell es sich rechnet, hängt, wie gesagt, davon ab, wie sich die Energiekosten in Zukunft entwickelt. Was ich bei so einer dünnen Außenbahn rechnet sich in der Regel eine Außendämmung relativ schnell. Und es rechnet sich in der Regel auch relativ schnell die Kellerdeckendämmung. Bei der Dachdämmung kommt es ein bisschen drauf an, kann da was mit Eigenleistung gemacht werden, kommt die Dacheindeckung dazu. Was in der Regel nicht wirtschaftlich darstellbar ist, ist der Fensteraustausch, weil Fenster einfach ein relativ teures Bauteil sind. Und die Fläche an der gesamten Hülle ist relativ klein. Das heißt, es bringt nicht so viel Einsparung wie eine Außenwand. Und Heizkessel rechnet sich in der Regel auch sehr schnell, wenn man da noch so eine alte Durchschnitt.
Ja, gibt es da Zahlen, welche Effizienzsteigerung, welche Wärmespeicherung oder Dämmung, was das dann letztendlich bringt, sozusagen, was man dadurch dann einspart, was sonst an Wärme verloren gegangen wäre?
Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, man würde sanieren auf so einen Neubaustandard, dann ist das verglichen mit dem, was dieses 60er-Jahre-Haus vorher hatte, sag ich mal, Faktor, dann wird man ungefähr irgendwo zwischen 30% und 40% rauskommen des Bedarfs, den das Haus vorher hatte. Also eine Reduzierung um etwa 2/3 schon Wärmebedarf. Auch mal ganz grob gesagt.
Wenn jetzt in dem Haus, in dem, das Sie gerade beschrieben haben, sagen wir, eine fünfköpfige Familie wohnt, die schicken alle ihre drei Kinder auf die Waldorfschule und leben schön grün und haben jetzt, sagen wir mal, nicht die 70.000 Euro, um das ganze Ding zu machen. Greift einem der Staat ein bisschen unter die Arme oder ist man auf sich dann allein gestellt?
Nein, das
ist ja also jede Familie hat das Geld, sich dann da mal eben für 80.000 Euro so einen kompletten Rundumschutz dahin zu kleben.
Es gibt diese von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, gibt es zinsgünstige Kredite genau für solche Sanierungsmaßnahmen. Und das sind, also die sind zinsverbilligt, darin liegt die Förderung und es gibt dann oft nochmal einen Zuschuss. Also wenn man jetzt auf so einen Standard-Neubau sanieren würde, würde man einen zinsgünstigen Kredit bekommen für einen Zinssatz von knapp unter 3%. Das hat sich jetzt vor kurzem, glaube ich, wieder geändert, also irgendwas so 2,6 oder 2,8%. Und man würde nochmal einen Zuschuss bekommen in Höhe von, da habe ich einen Zuschuss auch, da waren es, glaube ich, um die 5.000, ne, so ganz grob. Und das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn man jetzt dazu kommt, ja, die Einsparung, die man erzielt. Nämlich die Heizkosten, vorher hat es vielleicht 3.000 Euro gekostet im Jahr, und 1.000 Liter, das ist das falsche.
3.000 Liter im Jahr.
3.000 Liter im Jahr, ja. Genau. Und das Heizöl kostet fast 1 Euro, also 2.800 Euro waren die Heizkosten. Wenn man davon nur noch ein Drittel hat, hat man ja diese Differenz zur Verfügung. Das entlastet ja sozusagen den Privathaushalt. Davon kann man dann eben schon wieder die Waldorfschulgebühr bezahlen oder man steckt das sozusagen dann in die Tilgung des Kredites mit rein. Das macht es halt ganz interessant, dass man ja gleichzeitig die Einsparung verwirklicht.
Ja, gleichzeitig wird auch ein anderes Wohngefühl, also kurz als Ergänzung. Letztlich eine Sanierung rein energetisch zu motivieren, halte ich auch immer für schwierig. Also gerade auch wenn wir Kundenkontakt zu Endkunden haben, letztlich geht es ja schon, es ist was anderes. Ne? Also wenn ich vorhin ein altes zugiges Haus habe oder keine Ahnung was, ist was anderes, wenn natürlich entsprechend, also es ändert sich da drinnen was. Ne? So also der ganze Wohnkomfort.
Genau.
Herr Kiefenbaum, können Sie vielleicht mal ein bisschen, also so, weil viele von uns wohnen ja in Altbau, also in noch älteren Häusern, also so wie sich das für Sie so darstellt, wäre schön, wenn in der Beratung, weil ich darf ja nicht alles machen.
Also die Antragsteller, die oder die Denkmaleigentümer, die zu uns kommen und von diesen Dämmabsichten erzählen, die werden häufig enttäuscht sein, weil wir dann häufig sagen müssen, Mensch, das ist eine Fassade, die beispielsweise eine bestimmte Klinkerornamentik hat. Die Häuser kennen wir alle, die rote Gewänder haben und Putzflächen unter den Brüsten oder so. Da ist es natürlich schlecht, mit entsprechenden Wärmedämmmaßnahmen die Außenhaut des Gebäudes zu vitalisieren. Da haben wir dann in den letzten 2 Jahren Beratung durchgeführt mit dieser Firma DENE, die das Haus eben halt mal grob unter die Lupe genommen hat, hat gesagt, da kann man zum Beispiel bei Kellerdeckendämmung, Spitzboden und Dachdämmung, Fensterdämmung, unter Umständen Innendämmung in den Gebäuden, die dann natürlich bauphysikalische Berechnungen erfordern, durchführen, um an recht gute Standards zu kommen. Wir haben es auch schon geschafft, dass man in bestimmten Gebäuden fast an den Passivhausstandard gekommen ist, aber dann muss man da auch recht viel Geld bewegen und eine umfassende Sanierung machen, die häufig eine Komplettsanierung des Gebäudes verursacht. Denn da muss ich eine Innendämmung machen, die dann die Schalterdosen, die Heizung und so weiter entsprechend nach vorne liegt. Aber viele ältere Gebäude, die so durchsaniert werden, haben natürlich einen ökologischen Vorteil, weil die stehen schon 100 Jahre und die können dann noch weitere 100 Jahre stehen. Das heißt, insgesamt in der gesamten Energiebilanz sehen die wieder ganz gut aus. Und von den so bearbeiteten Objekten, ich sag mal, man kann ohne große Probleme die Kosten von jetzt im Augenblick 250 bis 280 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr auf 120 runterbringen. Das heißt also gut halbieren mit den Maßnahmen, die ich gerade verschrieben habe, ohne an der Außendämmung was zu machen. Also der Denkmaleigentümer sollte den Kopf nicht hängen lassen, auch für ihn gibt es eine Perspektive. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man gemeinsame Projekte macht. Wir haben jetzt eins im Vorderen Westen, wo in einer Gründerzeitverbauung mehrere Interessenten ein Blockheizkraftwerk errichten wollen. Das soll in den Garten eines Block-Innenbereichs erstellt werden. Und damit werden die Häuser dann, so wie Sie vorhin schon sagten, mit dem wärmetechnischen Überschuss dieser Anlagen werden die Gebäude zusätzlich beheizt zu den bestehenden Kesselanlagen und die Stromerträge werden ins Netz geführt.
Ich würde gerne nochmal zu dieser Frage zurückkommen, weil die wirklich, die ist berechtigt, ne? Die Frage der Amortisationszeit, also wann das Geld, was ich da reinstecke, wann habe ich das in Anführungszeichen wieder raus? Ich finde die völlig legitim. Ich sage halt immer, wir müssen die drei Fragen stellen oder beziehungsweise drei Antworten geben. Wir müssen sagen, wir haben die Möglichkeit einer Amortisation. Wir haben aber, was der Herr Schmidt sagte, wir haben einen Komfortgewinn. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, und den dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen, ist, wir haben einen ökologischen Gewinn. Das ist viele fragen das schon gar nicht mehr, aber wir schonen damit die Umwelt in Anführungszeichen, wir produzieren weniger CO2 etc. Das sind die drei Punkte. Es gibt dann ganz unterschiedliche Entwicklungen, also zum Beispiel, also weshalb ich immer versuche, uns nicht so auf die Energie oder im Endeffekt Geldeinspardebatte einzulassen. Man hat eigentlich festgestellt, dass was den Heizwärmebedarf von einem Gebäude anbetrifft, der oft nach einer Wärmedämmung gar nicht so wahnsinnig sinkt. Das liegt einfach daran, dass sich das Nutzerverhalten dann wieder sehr stark ändert. Wenn irgendjemand eine ganz alte Hütte hat, wo es eben, also wir haben vorher auch in einem Altbau gewohnt, wir haben nur das Bad geheizt und das Wohnzimmer, wenn wir drin waren. Also irgendwie eine halbe Stunde vorher die Heizung angemacht, dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen, abends dann die Heizung wieder ausgemacht. In einem voll sanierten Haus, wo ich weiß, ich habe eine Hülle drumherum, die dicht ist, die warm ist und so weiter, meine Wärme haut nicht gleich ab, dann lasse ich auch mal die Heizung in der Küche an, weil es doch schön, wenn man in eine warme Küche kommt, vielleicht auch in den Kinderzimmern oder so, im Schlafzimmer vielleicht nicht, aber da heizt sich auch viel mehr. Das heißt, Das wäre schon so ein Punkt, den man dann irgendwann um die Ohren gehauen bekommt, wenn man sagt, ja, wir sparen ganz viel ein. Insofern, das mit dem Geld ist möglich, aber genau, der nächste Punkt, den ich da gerne sage, Leute fragen, wann rentiert sich meine Außendämmung? Niemand fragt, wann rentiert sich meine PlayStation oder wann rentiert sich mein Mercedes? Ja. Das ist eine Frage, die nur in diesem Bereich gestellt wird, warum auch immer. Wir haben damit irgendwann angefangen, das zu propagieren, aber es ist an sich, muss man so eine energetische Sanierung auch als eine Art Luxus mit dazu sehen. Wir in Deutschland sind relativ reich, auch die Waldorf-Schuleltern. Wir haben das Geld, uns diesen Luxus zu leisten. Und dann nehmen wir das auch wahr und gönnen uns diesen Luxus. Es muss nur mal klar sein, dass es ein Luxus ist. Genauso ist es, also wie eine PlayStation oder einen dicken Benz zu fahren oder so, kann es auch einfach ein Luxus sein, zu sagen, ich wohne in dem...
meine Dämmung an.
Entschuldigung, bitte?
Guck dir meine Dämmung an.
Ja.
Er wollte einfach kurz auf den Einwand. Finde ich genau richtig. Macht sicherlich keiner. Das ist dann wieder eher, dass Leute dann eine PV-Anlage sich auf Sachen knallen, die manchmal auch ein bisschen hässlich aussieht, von wegen Denkmal. Das ist mal ein anderes Thema. Ich wollte einfach ein bisschen zuspitzen. Wie gesagt, wir gehen auch langsam gegen Ende der Zeit. Also wir reden über Energiewende in Deutschland. Wir hören uns jetzt auch über Nachrichten. Ist das alles ein dummes Gerede, wenn wir nicht den Altbaubestand angehen? Also da muss uns allen klar sein. Wir können noch so viel Windenergie in die Nordsee pflanzen, wenn wir nicht wirklich da jetzt mal da richtig mal was auf die Straße kommen. Dann ist die ganze Energiewende, der Aufstieg aus der Atomkraft wahrscheinlich relativ energiepolitische Makulatur. Ist so. Punkt. Zurzeit sanieren wir ca. 1%, unter 1% unseres Gebäudebestandes. Das ist verdammt wenig.
Wir müssen
in Deutschland. Das heißt, wir müssen mindestens auf über 2% kommen, damit da mal ein bisschen was reinkommt. Das heißt, wir müssen mindestens doppelt so viele Häuser energetisch ertüchtigen, damit da mal wirklich energiepolitisch was passiert. Sozusagen diese genannten Energieeffizienzmaßnahmen. Und dann macht das mit den erneuerbaren Energien, mit der Windenergie und so weiter auch sehr viel mehr Sinn. Also nicht vergessen, Energieeffizienz immer muss dabei sein, sonst geht das alles nicht. Ne? Das ist, weiß die Politik mittlerweile
auch. Wenn man jetzt mit 2% rechnen würde, wie lange braucht es dann, bis wir durch sind? Also ich meine, wir reden ja auch über lange Zeiten dann. Ne?
Wahrscheinlich, da kann man wahrscheinlich wieder anfangen. Das ist ja sozusagen ein kontinuierlicher Prozess. Ich weiß nicht, wie lange man bei 2% dann einmal rum wäre. Die Zahl habe ich jetzt
nicht. Franz sagte, dass 90% sind es halt 45 Jahre.
Kann man das doch einfach rechnen? Ja gut, aber es ist ja einfach.
Dann geht es wieder los mit den neuen Methoden. Die folgen 50 Jahren und dann gibt es die neuen Methoden.
Das ist die Frage, ob man das so einfach
weg mit der erneuerbaren Energie.
Beim Kühlschrank sind wir es gewohnt, uns alle paar Jahre neu zu kaufen, weil der energieeffizienter ist. Aber ja. Ich will ja nicht alle paar Jahre mein Haus eindämmen. Also immer, wenn ich gerade das wieder abbezahlt habe, dann fange ich wieder von vorne an.
Ja, aber so ein Haus hat ja auch eine gewisse Lebensdauer. Also letztlich, man muss auch mal einen Putz erneuern. Es gibt also letztlich technische Lebensdauer von verschiedenen Bauteilen. Und gerade so die größeren baulichen Sachen, die halten auch schon erstmal leistlich.
Genau. Deswegen empfehle ich da halt auch nur über den Mindeststandard rauszugehen, weil man kauft sich das Fenster nicht in 3 Jahren neu, wenn man merkt, oh, jetzt gibt es eine neue Entwicklung und hätte ich mir noch ein besseres genommen. Ich habe noch keinen Bauherrn getroffen, der gesagt hat, oh, die Dämmung ist aber noch nicht so dick geworden. Aber ich treffe jede Menge Leute, die sagen, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich einen besseren Standard wählen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und nochmal auch zu diesem Thema, was kauft man sich so und was gibt es für eine Wertschätzung? Das ist das berühmte Thema Heizungsumwälzpumpe. Also die Leute sind top auf Stand mit irgendwelchen DVD-Rekordern, was ist da technisch neu und was hat man nachher und so. Und dann haben sie im Keller eine Heizungsumwälzpumpe, das ist ein Dinosaurier, der ist da seit 30 Jahren drin und der schluckt jeden Tag Strom und läuft jede Stunde im Jahr. Und das Ding kostet 200 oder 300 Euro, wenn ich es erneuere. Und das sind so, ne, da fehlt halt auch ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung. Und da gibt so, da ist auch Politik ganz wichtig. Zum Beispiel der Boris Palmer, hier der OB in Tübingen, der sagt jetzt in jedem Vortrag, die haben so ein Programm aufgelegt. Und das hat mich unheimlich glücklich gemacht, dass überhaupt ein Oberbürgermeister oder ein Politiker in der Lage ist, dieses Wort Heizungsumwälzpumpe mal in seinem
Programm. Ja, das ist angeblich ja der größte Energieverschwender im Haus, wenn es so eine alte ist, weil die immer läuft, ne, und so weiter. Ja, okay.
Sie hatten vorhin erwähnt, dass das unter anderem bei der Sanierung möglich ist. Wir haben noch so ein altes Teil. Und dann hatten Sie einen Brennstoff. Keine Ahnung. Also wir haben auf jeden Fall einen Öltank bei uns und sind nicht ans öffentliche Netz angeschlossen, sondern sind sozusagen mit dem Öltank selbst versorgt. Und was wäre da? Also das ist auch ein Haus, 41 Quadratmeter.
Also es gibt die Möglichkeit, auf diese Brennwerttechnik umzusteigen, also bei Öl zu bleiben und einfach so einen Brennwertkessel einzubauen. Der hat dann einfach weniger Verluste. Das heißt, von jedem Liter Öl, den man da drin verbrennt, kommt ein größerer Teil der Gebäudeheizung zugute und es geht weniger Verlust über den Schornstein raus, weil die Abgastemperatur niedriger ist.
Wo sind dann die Preise so bei?
Ölbrennwertkessel, der kostet vielleicht so irgendwie 6.000 Euro, würde ich mal ganz kurz sagen.
Macht aber wieder auch nur Sinn, wenn die Vorlauftemperatur ein bisschen runtergehen. Das heißt, man muss dann irgendwie am besten auch ein bisschen dämmen, sonst kommt dieser Effekt nicht so richtig durch. Ne? Wenn man im Brennwertkessel auch richtig Gas geben muss, weil ich lasse den Rest einfach, dann klappt das nicht richtig gut. Also da wieder auch das Thema, wie hängen verschiedene Sachen zusammen. Ja. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass der Energieberater mal drauf guckt, nicht nur der Heizungsmonteur kommt, ich verkaufe dir mal eben schnell Brennwertkessel.
Also es ist ja so, dass wenn ich beispielsweise, ich muss meine Heizanlage ja auslegen auf eine bestimmte Gebäudegröße. Ja? Und in dem Moment, wo ich das Haus energetisch saniere, kann meine Heizanlage anders ausgelegt werden, nämlich also energiesparender sozusagen. Da muss ich nicht so ein Riesending dahin stellen. Ne? Also das sind alles solche Aspekte, die dann halt auch wieder zusammenhängen.
Kurz, ganz kurzer Einwand, weil man hier so schön Heizkörper, ich habe so schön den Blick, die Heizkörper hier. Das heißt, wenn ich das Haus gedämmt habe, kann ich auch mit der modernen Heizung wahrscheinlich die alten Heizkörper drin lassen. Die sind ja ausgelegt auf eine hohe Temperatur, auf einen hohen. Also die mussten richtig viel sozusagen Wärme liefern. Und mit einer modernen Heizanlage braucht man halt wiederum eigentlich größere Heizkörper, weil die Temperaturen geringer sind. Das ist dann wieder das Gleiche sozusagen. Ne? Das heißt, ich kann mit einer modernen Heizanlage, wenn ich das Haus entsprechend gedämmt habe, zum Beispiel die alten Heizkörper meistens einfach drin lassen. Das passt dann wieder zusammen.
Aber jetzt wohnt ja jetzt nicht jeder von uns in einem Haus. Und ich wohne zum Beispiel in einem 180 Jahre alten Wohnkomplex mit 4 Etagen mit Riesenwohnungen drin, wo früher Praxen, und wir haben eine Wohnfläche von 230 Quadratmeter, wir sind eine siebenköpfige Familie in der Wohnung. Und jetzt möchte man, wenn man da jetzt energieeffizienter leben möchte, kann man nicht das ganze Ding, das ist, glaube ich, das, wenn Sie da eben von einem Einfamilienhaus von 70.000 Euro sprechen, ich möchte nicht wissen, was der ganze Spaß da kostet. Und wenn ich jetzt meine Eltern ziehen, glaube ich, in 10 Jahren spätestens da raus, wenn wir alle raus sind aus der Schule und wenn wir alle unser eigenes Leben so ein bisschen beginnen, wie können jetzt meine Eltern theoretisch noch Geld sparen oder energieeffizienter leben, wenn sie jetzt, sagen wir, nicht mal 30 Jahre in dem Ding wohnen und nicht das ganze Ding bezahlen wollen? Ja. Auch wenn die ganz gerne helfen vielleicht.
Ja, das ist eine Frage, wie halt die Eigentumsverhältnisse sind. Ob das jetzt eine Eigentümergemeinschaft ist mit Eigentumswohnungen oder ob es einen Vermieter gibt, den man vielleicht dazu motivieren kann. Das ist nicht ganz einfach. Also gerade in diesen großen Objekten mit so Eigentümergemeinschaften, weil es vielleicht 3-4 Leute im Haus gibt, die sagen, wir wollen unbedingt was machen und der Rest sagt, das interessiert uns gar nicht, ich habe das vermietet und ich will da kein Geld investieren. Dann ist man natürlich an den Möglichkeiten eingeschränkt. Das ist richtig. Man kann dann zumindest theoretisch für seinen Bereich der Wohnung, da wo es Außenwände gibt, die eine Innendämmung eventuell machen, was man auch im Denkmalschutzbereich dann machen würde oder müsste. Und man
könnte nicht mal geschüttelt hat.
Genau, dann müsste man hier von innen sanieren. Das hat wiederum den Vorteil, das kann man dann wirklich wohnungsweise machen. Und man könnte auch die Fenster austauschen, was natürlich dann auch mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden muss. Und es sieht natürlich nicht schön aus, wenn in einem ganzen Haus jeder andere Fenster reinmacht. Also das sollte dann schon ein bisschen abgestimmt werden. Und die Anlagentechnik, also die Heizungstechnik, da kommt es eben auch darauf an, ist das zentral für das ganze Gebäude oder es gibt ja auch so dezentrale Heizungsanlagen. Bei dezentral wäre es kein Problem, da könnte man es für die Wohnung austauschen und ansonsten müsste man da letztendlich auch sich wieder in der Eigentümergemeinschaft mit den anderen abstimmen. Das ist richtig, das ist nicht so einfach, als wenn man.
Gibt es ein großes Grundstück zu dem Haus?
Zu dem Haus gibt es kein großes Grundstück, nein.
Ansonsten gibt es doch die Möglichkeit, eine Wärmepumpe zu installieren, die dann alle benutzen und die so eine Grundwärme für das Gebäude bringt.
Wir haben jetzt, machen vielleicht noch eine Abschlussrunde, wir haben jetzt gleich irgendwie gleich durch. Ne? Also jetzt sind noch Fragen.
20 Uhr.
Sind noch Fragen, die jetzt irgendwo noch gar nicht gekommen sind, die wir nochmal in die Runde geben wollen? Oder gibt es jetzt noch, sage ich mal, jetzt so quasi Last Order, dass wir einfach auch einigermaßen pünktlich fertig werden?
Also wir haben hier schon noch mal gefahren, aber größtenteils sind die auch mindestens schon mal gesteigert worden. Also wenn ich jetzt so überfliege, das Einzige, was jetzt vielleicht noch nicht so ganz gekommen ist, ist zum Beispiel, wie sozusagen jetzt immer auf die energieeffiziente Stadt zurückzukommen. Wenn sozusagen so eine Stadt umgesetzt wäre, was hätte das für Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, auf Berufe und Berufswege und auf den Arbeitsmarkt generell?
Kann man nicht gefunden, ne? Oder wie? Also ich denke, was man jetzt an Einzelmaßnahmen, das haben wir ja gerade eigentlich wunderbar aufgeschritten. Letztlich, es gibt natürlich im Mietwohnungsbau ist man jetzt, wenn man sozusagen da drin wohnt, natürlich ein bisschen eingeschränkt, wenn es jetzt um den Einfamilienhausbereich geht. Das ist sicherlich eine Sache. Ich denke, was man so generell zum Thema Ressourcenschonung und so machen muss, das ist ja eigentlich, kam ja ganz gut rüber. Was es gesellschaftlich bedeutet, Thema Energiewende, finde ich ganz spannend, wir sind ja gerade sozusagen mit dem Thema up to date. Heißt natürlich auch gerade für das Thema Nordhessen, diese sogenannte DE-Netz, was wir ja schon häufiger hatten, die haben auch mal eine Studie rausgebracht, die sagen, also eigentlich kann man hier noch 10.000, 15.000 Leute mehr beschäftigen mit solchen Themen. Gerade wenn es um Sanierung geht, das ist einfach auch ein Jobmotor. Ist es so. Es gibt häufig, es gibt viel um Handarbeit, das muss irgendwie gemacht werden, das ist eine. Das weitere ist natürlich, hat natürlich auch ein bisschen Industriepolitik, wenn es Elektromobilität, wo es dahin geht, sind wir die Ersten, die Letzten, die das machen. Jetzt mit dem Thema, sind wir schon SMA besucht, also Solartechnik und so sind wir ja gar nicht so schlecht, Windkraft, da gibt es ja schon auch verschiedenste Sachen. Also das sind, denke ich, auch schon Fragen, das ist mehr eine Frage, wo richtet sich die Gesellschaft jetzt Energie, nicht nur energiepolitisch, sondern auch sozusagen mit den Arbeitsmärkten auf. Wenn wir sagen, wir machen das, klar, dann heißt das auch, wir sind dann auch relativ weit vorne mit diesen Themen, dann können wir das auch verkaufen, wie zum Beispiel mit der Sonne, mit PV. Das ist ein Beispiel. Jetzt muss man sich schon überlegen, wo geht es jetzt weiter? Ich hätte heute in der Zeitung gelesen, dass jemand von der AWEDA, also Leute, die Atomkraftwerke bauen, sagen, das stört uns gar nicht in Deutschland, dass die Deutschland so weit ausgehen, weil wir haben auch noch Märkte außen. Also es gibt Leute, die sagen, was soll ich denn? Ich mache einfach weiter wie bisher. Oder gibt es wirklich einen Konsens, dass man sagt, ja, ist doch klar, was wir machen müssen. Wissen wir doch mittlerweile halbwegs zumindest. Also was wir im Gebäudebereich machen müssen, wissen wir. Und dann lassen wir uns doch mal das auf die Straße machen. Also Sanierung zu verdoppeln. Ein Beispiel, ne? Ein ganz wichtiges Beispiel. Und dann da weitermachen.
Also was ja in dem Bereich ganz oft, also wenn es zum Beispiel um Arbeitsplatzgeschichten geht, also ein Stichwort, was wir hier noch nicht hatten, ist das Stichwort der regionalen Wertschöpfung. Also das wird im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien ja auch immer sehr, sehr stark diskutiert. Was bedeutet das? Also wenn sich, also wir haben hier in der Nähe von Kassel gibt es die Stadt Wolfhagen. Die haben im Rahmen eines Wettbewerbs energieeffiziente Stadt.
Unser Projekt.
Ja, haben die halt gewonnen oder sind die, nehmen die halt teil. Und wenn eine solche Kommune es schafft, ein Konzept zu machen, also was so ähnlich, also Herr Schmidt hat ja gesagt, man muss ein bisschen genauer gucken, intelligenter gucken, was kann man an so einem Ort eigentlich machen. Und man dann halt auch in dem Bereich, wo halt auch viel Denkmalschutz ist, entsprechende Maßnahmen macht, angepasst an das, was möglich ist, dann setzen diese Maßnahmen im Regelfall die Unternehmen vor Ort um. Da kommt keine Baukolonne aus Portugal oder aus Polen oder von was weiß ich wo, ist einfach so, sondern das wird dann meistens von den Experten vor Ort gemacht, und weil man da halt einfach auch näher dran ist, weil man braucht diese Leute, und von daher spricht man natürlich auch davon, dass es gerade für die ländlichen Regionen ein riesiger Jobmotor ist. Ne? Sich eben da halt auch wieder neue Potenziale zu haben, auch ländliche Regionen attraktiv zu machen. Also ich meine, wir reden ja, demografischer Wandel ist ja auch noch ein Thema, was uns betrifft, zumindest in den ländlichen Regionen. Und da spielen die erneuerbaren Energien auch eine Rolle mittlerweile, nämlich weil sie Bleibemotivationen schaffen, wenn vor Ort sozusagen Wertschöpfung irgendwie passiert und wenn es wieder Motivation gibt, an diesen Orten dann zu bleiben und Gewerbesteuer bezahlt wird etc.
Die Wertschöpfung ist ja aber auch die regenerative Erzeugung an sich. Das heißt, anstatt das Gas jetzt in Russland zu kaufen, den Strom aus Wolfhagen zu kaufen. Ja. Ist ja auch so eine Frage. Ne? Also das kann man ja mal ein bisschen größer sehen, wenn man das in diesem Zusammenhang sieht. Das heißt, wir müssen investieren, um durch neue Erzeugungskapazitäten zu schaffen, aber dann geht das sozusagen in unsere eigene Tasche. Also das wird im Land produziert, das Ganze. Wir müssen halt vielleicht weniger ausgeben, um Gas in Russland zu kaufen und Erdöl in Saudi-Arabien. Das hat ja auch Vorteile.
Gibt vielleicht dann auch eine stärkere Identifikation in der Region. Ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob ich hier vor Ort Stadtwerke habe, die im Umkreis Windkraftanlagen betreiben oder die Kraft-Wärme-Kopplung machen, und ich weiß, da kommt jetzt eben die Energie her, die ich dann auch beziehe, als wenn das letztendlich von irgendeinem Großkonzern oder aus Russland oder so das Gas kommt. Man kann sich, also man weiß es einfach auch. Das kann vielleicht auch dazu beitragen, dass das gesellschaftliche Engagement stärker wird. Es gibt ja auch die Idee, Beteiligung an solchen Energieunternehmen wird ja auch schon gemacht, zwar wirklich in Form von Genossenschaften oder sowas. Und das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte, weil was anderes für einen Bürger, wenn er sich beteiligt an einer Solaranlage hier in Kassel, als wenn er eben sein Geld, wie gesagt, für irgendein Gas aus Russland ausgibt.
Was würden Sie uns dann so als Abschluss noch so auf den Weg mitgeben?
Der Tutorial zeigt immer statt.
Also, ich finde immer das Effizienzthema, das kommt in der Energiediskussion oft ein bisschen zu kurz. Und ich wäre sehr zufrieden, wenn alle heute mitnehmen könnten in diesem Effizienzbereich, also in dem Einsparbereich, gerade Gebäudesanierung, aber auch Strom, da geht unheimlich viel. Da geht viel, viel mehr als diese 10%, die Frau Merkel da im Moment in den Raum gestellt hat. Also aus meinen Erfahrungen gehen da über 50%. Und es ist immer die eleganteste Lösung, weil jede Kilowattstunde Strom oder Wärme, die ich nicht brauche, die brauche ich auch nicht zu erzeugen. Und das entlastet ganz viel von der Diskussion, die im Moment auf der Anbieterseite geführt wird.
Sparen ist halt in der Konsumgesellschaft nicht so sexy und davon müssen wir wegkommen. Also Sparen muss cool sein. Weil
Effizienzsteigerung, kein Sparenton.
Ja, naja gut, da fängt sozusagen die Argumentation schon an, aber da müssen wir von wegkommen. Also es muss nicht wichtig sein, wer irgendwie die größten Maschinen hat, sondern ja, am effizientesten zu arbeiten oder zu leben. Das geht ja in viele Bereiche, das geht auch mit dem Wasserverbrauch oder so. Da gibt es Viva Con Agua oder so. Also es gibt einfach viele Bereiche, wo einfach klar wird, dass wir Industrienationen uns viel zu weit ausgebreitet haben. Unter anderem eben auch, was den Energieverbrauch anbetrifft. Und das müssen wir zurückfahren. Wir dürfen nicht so viel Energie verbrauchen, weil es nur eine endliche Menge an Energie gibt. Und vor allen Dingen nehmen wir im Moment die Energie den Leuten weg, die diese eben nicht haben. Und wir sagen sogar noch, nee, ihr dürft die gar nicht haben. Weil wenn ihr nämlich jetzt auch noch das so macht wie wir, dann geht unser Planet nämlich in den allerwertesten. Und davon müssen wir wegkommen, Kinder. Und da würde ich gerne sozusagen, Sie haben nach Sachen gefragt, die wir mitgehen können. Es gibt zu diesem Thema einen schönen englischen Satz, das ist dieses Think Global, Act Local. Und das geht in ganz vielen Bereichen so, also wirklich global denken, immer dran denken, was ist mit meinen Nachbarn, was ist mit den Staaten, denen es schlechter geht, aber Act Local, also vor Ort wirklich Dinge bewegen. Das ist für mich ein ganz zentraler Satz.
Okay. Ich würde mich anschließen. Ich weiß jetzt nicht genau. Wir haben, ich wohne in einem Wohnprojekt, wo wir auch versucht haben, uns selbst nochmal auf die Grunddinge, die wir verändern können, zu besinnen. Und da haben wir jetzt eine Teichanlage gebaut, wo wir entsprechende Wärmekollektoren in den Teich eingebaut haben. Herr Schark hatte das veröffentlicht. Ich weiß nicht, ist das im Netz, oder?
Im Netz weiß ich nicht.
Also das sieht so aus, dass wir im Prinzip eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, mit dieser Wärmepumpe mit 6 Häuser betreiben, die rund um diesen See sind. Und man kann schön schwimmen in den See und kann im Sommer kühlen. Und wir produzieren im Prinzip 1000 Kilowattstunden mehr, die wir brauchen. Also wir haben plus Energiehäuser. Und das war eine ganz einfache Sache, geht aber nur dadurch, dass man sich zusammenschließt, dadurch, dass man zusammen was macht. Und ich kann nur alle motivieren, da einfach über den Tellerrand wegzugucken und sich Gleichgesinnte zu suchen, mit denen man so etwas machen kann. Das geht sowohl in Mehrfamilienhäusern, das geht in kleinen Genossenschaften, wo der Trend auch immer mehr dahin geht. Und da kann man wirklich was bewegen. Und wenn man da ein paar Leute hat, wir haben dann zum Beispiel Grundstücke, wo oft auf einer gemeinsamen Grenze dieser Teich errichtet wurde. Und es gibt keine Grenzfreifläche mehr, sondern nur noch Teich. Das heißt, ich schwimme über die Grenze. Und das wird jetzt im Augenblick toll genutzt bei dem Wetter. Und es ist eine kommunikative Fläche und es macht irre viel Spaß. Also es ist ein Erlebnisbereich nun und wir machen, das ist ein tolles ökologisches, toller ökologischer Ansatz. Und ich denke, sowas gibt es in ganz vielen Bereichen. Und da muss man gucken, wo man seine Nische hat und auch seinen Spaß dran hat. Und dann macht das Energiesparen sogar Spaß.
Ja, vielen Dank für die Effizienz. Also kann von meiner Seite genauso kommen. Ich finde, das hatte ich vorhin schon gesagt, das ist einer der wichtigsten Schritte auch für die ganze Energiewende, dass wir da einfach besser werden. Generell würde ich sagen, dass manchmal, dass man vielleicht nicht immer gleich den ersten Lösungen, weil das vielleicht einfach nur einfach ist oder wenn man das glaubt, dass es einfach toll ist, erstmal gleich hinterher rennt, sondern dass man vielleicht auch manchmal ein bisschen drüber nachdenken sollte, Frau Koch ja auch einfach gesagt, gehen die Dinge dann vielleicht mal zusammen. Also gerade wenn man größer wird, was Sie auch gesagt haben, das hatte ich auch angedeutet, muss man schon genau wissen, was beeinflusst denn was. Das ist jetzt manchmal nicht ganz trivial. Daraus ergibt sich dann vielleicht auch, dass es ganz spannend sein kann, gerade vielleicht für Sie da drin zu arbeiten. Also, ich bin in dem Bereich in der Forschung tätig, ich finde das klasse. Ich glaube, das ist auch ein Bereich, der weiterkommt. Ich kann Sie nur ermutigen, da sich vielleicht mal anzugucken, ob man nicht den Bereich sich für sich selbst eröffnet. Denn den gibt es ja unendliche Facetten.
Okay, das war das Schlusswort sozusagen nochmal an die, die Bildungsmöglichkeiten der aufstrebenden Jugend sozusagen. Und ich meine, man kann da auch in Kassel ganz gut gucken, weil wir da an dieser Hochschule hier eine sogenannte Reformuniversität gewesen ist in den 70er Jahren, dass man die aufgebaut hat, sehr, sehr viele Studiengänge hat, in denen die Erneuerbaren irgendwie etwas mit zu tun haben. Also diese Firma, die Sie gestern besucht haben, ist im Grunde genommen aus einer Keimzelle, haben die wahrscheinlich alles auch deutlich erläutert, ne? Also es waren ein paar Freaks, die halt irgendwo gebrannt haben für dieses Thema. Okay, bis hierher, also ganz herzlichen Dank einmal für...